Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Und ziemlich lange war es ruhig um Influencer und Geschäftsmann Finn Kliemann. Jetzt meldet er sich, nachdem er Anfang Mai in die Kritik geraten ist, hochemotional auf seinem Instagram-Kanal zurück.
Da haben ziemlich viele Leute ziemlich viel durcheinander gebracht, dann haben es alle abgeschrieben. Es hat sich super geklickt, mein gesamtes Leben zerstört, 10 Jahre nonstop Arbeit, alles ist kaputt. Können wir jetzt bitte weitermachen? Mann, ich habe keine dieser Bangladeschi-Masken verkauft. Ich habe die weder produziert, ich habe die nicht verschenkt, ich habe die auch nicht verkauft. Das ist alles bewiesen. Ich habe aber auch verstanden, dass die Sachlage scheißegal ist. Und die Medien werden meinen Fall das ganze Sommerloch weiter ausschlachten. Ey, natürlich habe ich Fehler gemacht. Das war ja nicht der erste, den ich gemacht habe. Und das wird auch sicherlich nicht der letzte sein, den ich mache. Ich kann dir sogar versprechen, dass ich noch voll viele Regeln brechen werde. Und warum? Weil ich jeden Tag das mache, wovor so viele Leute da draußen Angst haben. Was Neues. Und klar kann man mich dafür ankacken und man darf auf mir rumhacken, weil Kritik gehört ja komplett dazu. Aber hier werden Leute, die für sich und dich entschieden haben, sich selbst zu verwirklichen, für mich in Sippenhaft genommen. Und das ist falsch. Was hat das Klimastand damit zu tun? Nichts. Im Klimastand wirst du so akzeptiert, wie du bist. Aber da gibt es diesen einen Teil in der woken linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann. Weil sich hier alle untereinander den ganzen Tag nur gegenseitig zerfleischen, wenn ihren Erwartungen nicht entsprochen wird. Wie sie von mir erwarten, dass alles, was ich tue, perfekt zu sein hat.
Ja, und am Ende gibt es einen Link zu einem YouTube-Video mit der Überschrift „Das Kliemannsland hat sich von Finn Kliemann distanziert". Über das Video und ob man so eine Diskurshoheit zurückgewinnen kann, besprechen wir gleich mit Medienjournalist Steffen Niggemeier hier im Deutschlandfunk Kultur. Influencer, Musiker und vor allem Unternehmer. Finn Kliemann hat ein paar Wochen gebraucht, um sich zu Wort zu melden. Zur Erinnerung, Anfang Mai ist er durch einen TV-Beitrag des Satirikers Jan Böhmermann in die Kritik geraten. Es ging um Verbindungen zu einer Textilfirma, die Schutzmasken demnach nicht in Europa, sondern in Asien hergestellt haben soll. Gegen ihn läuft jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Betrug. Auf seinem Instagram-Kanal hat er sich jetzt noch einmal hochemotional zu Wort gemeldet, spricht davon, dass seine Existenz zerstört wurde. Und am Ende des Rants erscheint dann ein Link zu seinem YouTube-Video. Das heißt, das Kliemannsland hat sich von Finn Kliemann distanziert. Und darüber sprechen möchte ich jetzt mit Medienjournalist und Blogger bei Übermedien, Stefan Niggemeier. Hallo im Kompressor.
Hallo, guten Tag.
Ja, zunächst einmal Ihre Einschätzung. Auf Instagram inszeniert er sich aufgewühlt, wütend, klagt an. Das YouTube-Video hingegen, das wirkt perfekt durchchoreografiert, also ein Imagefilm eigentlich über das Kliemannsland. Es heißt aber, es würde sich von ihm distanzieren. Das klingt doch erstmal widersprüchlich, oder?
Es ist ganz vieles daran widersprüchlich. Und was auf jeden Fall falsch ist, ist der Titel von diesem YouTube-Video, weil in dem Video distanziert sich das Kliemannsland nicht von Kliemann. Im Grunde sagen sie sogar ganz deutlich, nee, sie stehen hinter ihm. Was sie tun ist, sie sagen, wir sind sehr viel mehr als Finn Kliemann. Wir haben uns ein bisschen emanzipiert über die Jahre. Aber dieser Eindruck, der da entsteht, dass es irgendeine tatsächliche Distanzierung gibt, der ist falsch. Das ist im Grunde eine ganz merkwürdige Art von Clickbait. Und wenn man das mal durchschaut hat, dann erhöht das natürlich nicht gerade das Vertrauen in die Botschaft, die ja im Grunde heißen soll, habt uns bitte wieder lieb und vertraut uns.
Mhm. Vor allem meldet sich auch seine Mutter zu Wort. Sie arbeitet auf dem Hof und sie reagiert auf den Hass im Netz. Wir hören mal rein.
Ich habe gar kein Wort dafür. Also ich war so geschockt davon, was da steht und was Menschen schreiben und welcher Hass da hochkommt, dass ich mich irgendwann dazu entschlossen habe, damit ich nicht kaputt gehe, dass ich das nicht mehr lese. Weil ich auch dachte, die ganze Welt denkt so, ich kann nicht mehr nach Zeven gehen, ich werde angespuckt in der Stadt.
Wirkt das glaubwürdig? Finden Sie das richtig?
Also das wirkt natürlich glaubwürdig. Ich glaube auch, dass das so ist. Ich finde ganz viel Wut auf Finn Kliemann nachvollziehbar. Ich kann auch irgendwie nachvollziehen, dass das natürlich ausstrahlt auf seine Firmen, auf die Leute, mit denen er gearbeitet hat, womöglich auch auf seine Mutter. Aber es gibt dann natürlich unglaublich viel Hass und im Grunde eine Übertreibung, die überhaupt nicht hinzunehmen ist. Also ich halte das für absolut glaubwürdig. Ich finde es auch richtig, das in dieser Weise zu zeigen und den Leuten im Grunde mitzuteilen, Moment mal, was immer hier schiefgelaufen ist, hier ist jetzt gerade, sind wir einer Welle von Hass ausgesetzt, die nicht okay ist. Und ich, also das würde ich auf jeden Fall glauben und natürlich auch verurteilen, dass das so ist.
Der Shitstorm ist das eine, die Kooperationspartner und Sponsoren, die jetzt alle abgesprungen sind, das andere. Wie viel Strategie steckt denn hinter so einem Video? Ist es klug oder verwirrt es eher?
Also Eigentlich finde ich die Strategie des Videos ganz klug, weil es halt auf diese Emotionalisierung setzt. Wie gesagt, dass ich die im Kern glaubwürdig halte, ändert natürlich nichts daran, dass es auch eine Strategie ist, sehr deutlich zu zeigen, wie diese Menschen darunter leiden und sagen, wir haben das gar nicht verdient, dass wir jetzt darunter leiden unter was vielleicht Finn Kliman gemacht hat. Das finde ich erstmal eine nachvollziehbare Strategie, zu sagen, hier wollt ihr wirklich, dass das jetzt alles untergeht. Wir wollen das nicht und wir haben uns jetzt entschieden, dafür zu kämpfen. Das kommt mit sehr viel Mitleid daher, das kommt mit viel Pathos daher, auch ehrlich gesagt mit ein bisschen wenig Substanz, um dann mal zu sagen, was ist denn eigentlich die genaue Verflechtung zwischen diesem Klimansland und Finn Kliman. Also an manchen Stellen wird da auch einfach sehr auf Emotionen gesetzt und einfach lieber nicht auf Fakten. Trotzdem finde ich diesen Teil der Kampagne, die da jetzt offensichtlich losgeht, erstmal nachvollziehbar und auch okay.
Aber das ist eigentlich genau der Punkt. Es wird so wenig über Fakten gesprochen, sondern es wird alles sehr emotionalisiert. So war zumindest mein Eindruck. Ist das die richtige Medienstrategie, um eine eigene Diskurshoheit zurückzugewinnen? Vor allem, er spricht ja auch da von der linken Woken-Szene, kritisiert sie zumindest auf Instagram. Und wir haben uns tatsächlich auch heute in unserer Redaktionssitzung gefragt, wie Mainstream ist denn tatsächlich die linke Woken-Szene?
Also ich finde nicht die Emotionalisierung das Problem, sondern tatsächlich die Politisierung. Und die kam für mich jetzt wirklich überraschend. Und ich glaube, die ist völlig abwegig. Also dass Finn Kliman sich jetzt hinstellt als Opfer von einer woken Bubble, die es nicht aushält, dass Leute in diesem Klimansland so leben, wie sie leben wollen und sich nichts vorschreiben lassen, das finde ich hanebüchen und wirklich absurd. Die Kritik an ihm, also er beschwert sich ja über alles. Er beschwert sich darüber, dass die Medien nicht loslassen, dass jetzt das Sommerloch mit ihm gefüllt wird. Das ist alles okay. Da kann man auch sagen, okay, das ist halt so, wenn du dumme Sachen machst, ist das die Folge davon. Aber über all das kann man irgendwie diskutieren. Aber so zu tun, als sei Jan Böhmermann da irgendwie und seine die Leute, die ihn zuschauen, geleitet von einer woken Ablehnung von Leuten, die tun, was sie wollen, ist wirklich Quatsch. Es geht wirklich um die Frage der Glaubwürdigkeit von einem Influencer, der sich da hingestellt hat und über Jahre gesagt hat, ich bin der Gute, ich mache Sachen besser als diese ganzen anderen Arschlöcher, bitte vertraut mir. Und dann fliegt auf, dass ihm an entscheidenden Punkten nicht zu trauen war, dann ist doch klar, dass also einmal ganz viele Menschen, die das verfolgt haben, sich enttäuscht abwenden und das natürlich auch völlig legitimerweise die Presse sagt, so dem gehen wir jetzt aber mal nach, was ist denn da noch alles zu finden? Ich halte das für abwegig und auch für unklug, das so politisch aufzuladen.
Sagt Medienjournalist Stefan Niggemeier über Influencer und Geschäftsmann Finn Kliman. Ungeklärte Fragen zu seinem Maskendeal haben ihn vor gut einem Monat in die Schlagzeilen gebracht. Jetzt hat er sich mit einem YouTube-Video zurückgemeldet. Ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne.
Rolf Kauka, deutscher Comicproduzent und Verleger, war mal sowas wie der deutsche Walt Disney. Hat nämlich vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg Comics hier in Deutschland groß gemacht und ist mit seinem Imperium darüber hinaus sehr reich mit geworden. Fix und Foxy oder Bussi Bär, wie kennen sie alle. Allerdings über sein Leben wusste man bisher nicht viel. Bis jetzt. Denn nun gibt es eine Biografie über ihn, die, ja, wie ich finde, ein sehr verstörendes Bild von ihm zeichnet. Demnach war er überzeugter Nazi und hat auch diese Ideologie in seine Comics einfließen lassen. Fürst der Füchse heißt das Buch, geschrieben von Bodo Hechelhammer, langjähriger BND-Historiker und zu Gast im Kompressor. Hallo.
Hallo, schönen Dank, dass ich hier sein darf.
Sie sind oder waren Fan der Fix und Foxy Comics, das können Sie gleich kommentieren. Haben Sie die damals schon anders gelesen oder hat Ihre Recherche als Historiker über den Bundesnachrichtendienst Ihnen dabei geholfen, ja, auf die Biografie und damit verbundenem dunklen Kapitel von Kauka zu schauen?
Na, in der Tat bin ich über eine Recherche zu einem anderen Buch zu dem Thema gekommen. Das Geheimobjekt Pullach heißt es. Und dabei habe ich auch mit der Ehefrau des zweiten Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Wessel, gesprochen. Und da wusste ich dann auch auf einmal, dass einer der engsten Freunde von dem BND-Präsidenten Wessel Rolf Kauka war. Und das fand ich eben sehr spannend, dass sozusagen ein Geheimdienst im Chef mit dem bekanntesten Comicproduzenten eng befreundet ist. Wenn man das noch geografisch kennt, ein bisschen München, da ist sozusagen Pullach, da wo das alte Hauptquartier des BND ist und das Verlagsschloss in Grünwald, wirklich nicht weit entfernt, da fließt die Isar dazwischen. Und das fand ich spannend. Das lag ein paar Jahre zurück und irgendwann habe ich eben angefangen zu recherchieren und eben gemerkt, dass es über die Person, über die Persönlichkeit Rolf Kaukas eigentlich wenig gibt. Mehr haben sich alle beschäftigt mit der Comic-Geschichte, mit der Entwicklung der einzelnen Comic-Zeitschriften, aber über ihn selbst gab es erstaunlich wenig. Also so bekannt er gerade in den 50er, 60er, 70ern war, umso nebulöser ist im Grunde sein ganzes Leben gewesen. Das findet man natürlich dann sehr spannend. Man fängt an zu graben und merkt, da gibt es eigentlich sehr wenig.
Ja.
Und es gibt vieles Widersprüchliches. Einige Sachen sind auch falsch sozusagen oder gelogen. Und das ist dann das Spannende. Und da musste man dann viel recherchieren, in unterschiedlichen Archiven immer nur so kleine Stückchen ausgraben und vor allen Dingen mit vielen, vielen Zeitzeugen sprechen.
Ja, das ist das Interessante. Also ich meine, natürlich ist es auch irgendwie Ihre Expertise, diese detektivische, investigative, journalistische Arbeit wahrscheinlich.
Oh, das höre ich gerne, journalistische Arbeit. Vielen Dank.
Ja, ich meine, es gab ja tatsächlich eine angefangene Autobiografie, die verschollen ist.
Ja.
Wenn man jetzt in Ihrem Buch liest, dann fällt auf, dass sie sehr detailreich ist. Sie haben gerade schon angedeutet, Sie haben auch mit Zeitzeugen gesprochen. Wie sind Sie an die ganzen Quellen, an die Informationen gekommen?
Naja, mit den Archiven ist es einfach. Da fängt man irgendwo an und fragt eigentlich jede mögliche Archiveinheit irgendwie an, ob dazu zu einem Namen, zum Thema irgendwelche Informationen sind. Dann gibt es entweder ein paar Signaturen, ein paar Seiten oder halt nichts. Mit den Zeitzeugen ist es ein bisschen komplexer. Da muss man eben Vertrauen gewinnen. Das heißt, dass man irgendwie garantiert überzeugend auftritt, dass man neutral herangeht, dass man eigentlich keine böse Absichten hat. Und das war vor allen Dingen wichtig gegenüber der Familie Kauka, gegenüber der Witwe Alexandra Kauka, der ich viel zu verdanken habe, weil sie mir sehr viel auch Privates erzählt hat oder auch den Töchtern. Und dabei ist eben auch herausgekommen bei den vielen, vielen Zeitzeugen, also ehemalige Redakteure, Freundeskreise, Anwalt von ihm, Ärzte von ihm, Trainer, er hat ja im Pferdestall auch besessen zum Beispiel, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Also wirklich, er polarisierte offenbar. Das soll heißen, man war entweder ein ganz großer Fan von ihm, konnte seine Loyalität loben oder man hat ihn sehr stark abgelehnt und ihn sehr negativ beschrieben. Auch wieder sehr, sehr spannend. Ich sage dann immer eine sehr schillernde Persönlichkeit.
Was ich auch interessant finde, ein unsympathischer Mensch ist ja nicht gleich ein Nazi, aber offenbar war er tatsächlich schon seit seiner Kindheit ein Nazi. Und da frage ich mich, wie er so lange geschafft hat, diese Ideologie zu verstecken und gleichzeitig auch dann diese große Karriere in der Bundesrepublik aufbauen konnte.
Also das eine ist, was mir wichtig ist, wirklich auch, das ist eine Art Diskussion, kann man in dem Sinn ein Kulturschaffen von dem, was er geschaffen hat, eigentlich trennen. Also Persönlichkeit, Vergangenheit mit dem, was er geleistet hat.
Der Klassiker, den Künstler vom Werk.
Genau, das ist eine komplexe Frage, jetzt eben mal auf dem Comic-Milieu oder im Comic-Bereich eben mal angelegt. Und es gab ja schon in den 60er, 70ern sind ja mit den Asterix-Übersetzungen, also es war immer wieder schon ein sehr frühes Thema, seine nationale Gesinnung, seine nationalistische Gesinnung. Und da war auch immer der Tenor mit vielen Fragezeichen, wurde er falsch verstanden, das hat er nicht so gemeint. Also waren immer diejenigen, die auch über sein Werk auch ihn als Person verteidigt haben wollen. In gewisser Weise kann man das nicht mehr ganz so aufrechterhalten mit den Recherchen. Die Frage ist dann auch jetzt, wie man das deuten muss. Also er war ganz klar natürlich geprägt, wie so viele, durch die Hitlerjugend da überzeugt Funktionär geworden. Das Interessante, was mir aufgefallen ist, es hat ihn damals schon Spaß gemacht, quasi jüngere Jugendliche zu erziehen, genau so die Zielgruppe, die er dann später mit seinen Comics sich vorgenommen hat. Mhm. Und das ist ihm wieder so ein bisschen so eine Art Konstante gewesen. Also in dem Sinn mit einem sehr starken Zeigefinger der Erziehung sozusagen von seiner eigenen Jugend über seine Sozialisierungszeit im Dritten Reich dann bis in der Nachkriegszeit oder in der frühen Bundesrepublik. Das ist so eine Art Konstante. Natürlich, wie so viele, ist man nationalsozialistisch einfach geprägt gewesen. Er war ein begeisterter Soldat, Berufsoffizier, hat mehrere Schlachten und Fronten mitgemacht, jetzt ohne enthusiastisch dabei zu sein. Er hat ganz schreckliche Dinge erlebt, ganz schreckliche Dinge auch mitverantwortet. Da ging es ums Überleben. Das hat er natürlich mit hineintransportiert und hat seine Persönlichkeit extrem geformt. Und wieder sehr reizvoll, wie kann so ein Mensch, so eine soldatisch geprägte Person, denn wieder so kulturschaffend sein mit Comics für Kinder und Jugendlichen.
Haben Sie da vielleicht noch ein Beispiel? Also es würde mich tatsächlich interessieren, wie sich diese NS-Ideologie und seine politische Haltung in den Comics konkret widergespiegelt hat.
Seine Idee war einerseits also von der NS-Ideologie hin zu einem sehr überzeugten kalten Krieger, der zum Beispiel den Osten, der Russland ablehnt, der die DDR ablehnt. Das sind sozusagen Auswüchse. Nationalistische Elemente waren zum Beispiel immer wieder in bestimmten Heften, hat er ja Grußworte geschrieben oder in Weihnachtsausgaben, was auch bekannt seit vielen Jahren ist, war eben der Punkt, dass er denn einmal über die armen in Spandau einsitzenden Kriegsgefangenen oder noch geredet hat und da saß dann nur noch Rudolf Hess und das war alles andere als ein unschuldig einsitzender, das war also typisch
Politiker bei der NSDAP.
Ja, Stellvertreter Hitlers und einer zu dem Zeitpunkt gerade hat man die letzten vorher aus Spandau entlassen und dann gab es halt eine große Bewegung auch, die sich für Rudolf Hess eingesetzt hat und so eine klare politische Botschaft, eine ganz klare rechts ausgelegte Botschaft in einem Vorwort für eine Weihnachtsausgabe für ein Comic-Magazin zu bringen, das ist natürlich schon was Besonderes immer.
Aber wenn das dann doch anscheinend so viele Menschen aus der Bevölkerung oder auch andere, Politiker, Journalisten, Wissenschaftler nicht stutzig gemacht hat, muss man dann dazu auch sagen, dass es tatsächlich vielleicht auch da noch nicht richtig das Bewusstsein gab, die Entnazifizierung nicht in diesen Kreisen stattgefunden hat?
Naja, das wäre jetzt mit falschen Lorbeeren sich schmücken. Das ist schon damals aufgefallen. Und es gab immer wieder diesen Diskurs. Also den habe ich jetzt nicht erstmalig neu entdeckt, sondern ich habe ihn einfach nur jetzt nochmal neu einordnen können, weil über seine Persönlichkeit und gerade über seine Zeit vor 45 im Grunde nichts bekannt war. Weil er die nie erzählt hat, auch in dem Kreise seiner Familie nicht. Und dann machen natürlich solche Geschichten, die dann zwar bekannt sind, aber nicht richtig eingeordnet werden können, die beleuchtet man eben nochmal neu und dann machen sie wieder doch Sinn. Also es bleibt bei eben dieser große Spannungsbogen. Er hat ganz klar ab und zu solche Punkte gehabt, die sehr rechts angelegt waren und trotzdem ist er halt einer der großen Kulturschaffenden Deutschlands, die wiederum erstaunlicherweise sehr schlecht in Deutschland behandelt worden sind, weil es im Grunde keine Erinnerung gibt. Wir können jetzt so nicht mal sagen, dass das eine bewusste Nichterinnerung war, aufgrund seiner möglicherweise umstrittenen Vergangenheit. Nein, das ist wieder auch eine besonders deutsche Geschichte.
Der Historiker und Autor Bodo Hechelhammer hat ein Buch geschrieben, Fürst der Füchse, das Leben des Rolf Kauka. Erschienen im Lang-Müller Verlag, kostet 25 Euro. Und das ausführliche Interview, wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet, das finden Sie dann auch in unserem Kompressor-Podcast.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der kanadische Regisseur und Oscar-Preisträger Paul Haggis ist in Italien unter Hausarrest gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft von Brindisi wirft ihm schwere sexuelle Nötigung und Körperverletzung vor. Er soll in einem Hotel eine 30-jährige Engländerin vergewaltigt haben.
Die Tat sei in Ostuni geschehen, einem 30.000 Einwohnerort im süditalienischen Apulien. Dort beginnt heute ein Filmfestival, bei dem Haggis unter anderem Workshops leiten sollte. Die mutmaßliche Vergewaltigung ist am Flughafen Brindisi aufgeflogen. Der zweifache Oscar-Gewinner, so die bisherigen Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft, hat die junge Frau am Sonntagmorgen selbst zum Flughafen gebracht. Dort war sie dem Personal aufgefallen, weil sie körperlich und psychisch angeschlagen wirkte.
Haggis selbst bestreitet die Vorwürfe. Seine beiden Oscars hat der 69-Jährige mit den Filmen Million Dollar Baby und L.A. Crash gewonnen. Außerdem schrieb er Drehbücher für James-Bond-Filme, unter anderem für Casino Royale. Gegen die Documenta 15 werden erneut Antisemitismusvorwürfe laut. Die hessische Kunstministerin Angela Dorn will Hinweisen auf eine antisemitische Bildsprache bei einem der ausgestellten Kunstwerke nachgehen. In Wiesbaden sprach sie von einer auch persönlich großen Besorgnis. Sie habe deshalb Kontakt zur Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann aufgenommen, mit dem Ziel, schnellstmöglich eine Klärung herbeizuführen, gegebenenfalls auch unter Hinzuziehung von Expertinnen und Experten für Antisemitismus aus der Wissenschaft. Die Ministerin betonte, sie rechne zeitnah mit einer Sondersitzung dazu. Der deutsche Auslandssender Deutsche Welle hofft eines Tages auf die Wiederaufnahme der Berichterstattung direkt aus Moskau. Das sagte DW-Intendant Peter Limburg zum Auftakt einer vom Sender ausgerichteten internationalen Medienkonferenz in Bonn. Er sei sicher, dass man zurückkehre. Derzeit berichtet die Deutsche Welle aus der lettischen Hauptstadt Riga, seit das Moskauer Büro Anfang Februar geschlossen wurde. Kulturstaatsministerin Claudia Roth sprach von einem Kampf zwischen Demokratie und autoritären Kräften. In der Vergangenheit sei diese Auseinandersetzung unterschätzt worden, so die Grünen-Politikerin. Nun seien äußerste Anstrengungen nötig, um freie Medien zu stärken. Das strategische Kugelbahnspiel Zauberberg ist das Kinderspiel des Jahres. Das gab der Verein Spiel des Jahres in Hamburg bekannt. In der Jurybegründung heißt es, die Kugelbahn komme auf eine neue Art zum Einsatz und werde zum Schauplatz für ein magisches Wettrennen. Kooperativ, in Teams oder auch alleine. Das Gesamtpaket bezaubere Kinder immer wieder. Zauberberg stammt von den Autoren Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Es setzte sich gegen die beiden Spiele, auch schon clever und mit Quacks und Co. nach Quedlinburg durch.
Im fränkischen Erlangen fand von Donnerstag bis gestern der internationale Comicsalon statt. Gibt's alle 2 Jahre, durch die Pandemie allerdings 2020 nur digital. Nun also nach 4 Jahren wieder in Präsenz. Und Barbara Buchholz war dabei, hat sich für uns umgeschaut. Erstmal generell, was macht den Salon in Erlangen denn so besonders?
Das ist das wichtigste Comic-Festival im deutschsprachigen Raum. Es ist also einerseits ein wichtiger Treff für die Branche, aber vor allem ist es auch eine bunte kulturelle Veranstaltung fürs Publikum mit Signierstunden und Lesungen und mehr, mit Ausstellungen in Museen und in anderen Kulturräumen und leerstehenden Ladenlokalen. Die Verlage und Kreative, die waren wie schon 2018 in 3 Zelten auf dem Schlossplatz und im Schlossgarten untergebracht. Und im Park mit dem Springbrunnen gab es auch immer so ein ganz lauschiges Pausenplätzchen. Ich habe jemanden auch sagen hören, und das fand ich super treffend, die Stadt atmet Comic.
Sehr schön, das Konzept scheint also aufzugehen. Welche Highlights gab es denn?
Genau, es schien super aufzugehen. Auch die Hitzewelle hat die Leute wohl nicht abgehalten. Also die Veranstaltenden vom Kulturamt Erlangen haben heute auch schon vermeldet, dass sie so viele BesucherInnen wie 2018 vor Corona hatten, also ungefähr 30.000. Was mir so besonders ins Auge gefallen ist, das war, dass Frauen sehr präsent waren, also angefangen bei den großen Ausstellungen. Da wäre zum Beispiel zu nennen die Schau VorbilderInnen, die ja auch schon in Berlin zu sehen gewesen war. Dann eine Ausstellung über Birgit Weihe, Hamburger Künstlerin, die auch während des Salons als beste deutschsprachige Comic-Künstlerin ausgezeichnet wurde. Dann lief Strömquist und ihre feministischen Comics und Catherine Meurice, die ehemalige Charlie Hebdo-Zeichnerin. Und bis zu den guten, schönen Arty-Comics von Anna Haifisch war so alles dabei. Es gab auch queere Themen. Ich habe mir zum Beispiel eine Lesung angehört von dem tollen Briten Stephen Appleby. Der war mit seinem Buch Dragman da, mit seinem Comic, das ebenfalls mit einem Max-und-Moritz-Preis ausgezeichnet wurde. Und dann gab es zum Beispiel auch noch eine Gesprächsrunde, da ging es um Diversität, um Gendervielfalt in Comics. Und was ich auch noch super spannend fand, waren so 2 Räume, die KünstlerInnen und Comics aus der Demokratischen Republik Kongo gewidmet waren. Und da waren auch einige von denen vor Ort. Und mit einem habe ich auch gesprochen, Jan Kumbosi heißt der. Der hat Kunst studiert und macht Comics schon seit 2011. Und der zum Beispiel kam mit so einem Blick von außen nach Erlangen und hat dann gesagt, er und seine KollegInnen waren total begeistert von der Begeisterung der Leute in Erlangen, die da alle gekommen sind, auch von der Comicproduktion, die sie so vor Ort gesehen haben.
Also sehr vielfältig. Allerdings derzeit auszuklammern ist natürlich der Angriffskrieg auf die Ukraine. Wurde der auch im Programm thematisiert?
Ja, wurde er. Also es gab ein Podiumsgespräch mit 2 Ukrainerinnen, die derzeit im Exil in Deutschland leben. Das war einmal Anna Savira und dann Romana Ruban. Die sind beide Teil einer Initiative, die sich Support Ukraine Pick nennt und im Netz aktiv sind. Also sie sammeln da politische Poster auf einer Website. Die stellen sie dann für Ausstellungen zur Verfügung und generieren auf die Weise eben auch Spendengelder für ukrainische Organisationen. Anna Savira hat ihre Motivation, diese Initiative zu gründen, so erklärt.
When the full-scale war started, I felt very scared and useless and I still had a strong will to help Ukraine. And I realized that my only tool was always art. So I started to draw posters to show what is it to be Ukrainian, how is it, what do we feel and how we can be helped.
Ja, also Kunst als das Mittel der Wahl zu helfen. Anna und Romana illustrieren eigentlich beide Kinderbücher und fühlen sich dazu derzeit aber eben nicht in der Lage unter diesen Umständen. Aber, und das fand ich eben auch sehr, sehr stark, sie wollen das nach dem Krieg unbedingt wieder tun, weil sie eben gerade die Arbeit für Kinder so wichtig finden. Und dazu noch mal kurz Anna Savera.
Third thing, I guess we will have to talk with Ukrainian kids about the war and about its different aspects. So yeah, I would like to somehow participate in this process.
Ja, also Kultur für den Wiederaufbau und Nachwuchsarbeit, also ein guter und ein total wichtiger Ansatz, finde ich.
Ja, spannende 4 Tage im Zeichen des Comics also. Und zum Vormerken, der nächste Comic-Salon Erlangen findet statt vom 30. Mai bis 2. Juni 2024. Barbara Buchholz hatte die Infos. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön.
Madonna macht's, Angelina Jolie macht's und viele andere weiße Stars aus der Popindustrie. Sie lassen sich als Wohltäterinnen und Wohltäter feiern, aber helfen sie dadurch beispielsweise Adoptionen wirklich? Oder geht es ihm eher um ihr Image und möchten sie sich altruistisch verstanden wissen? In Uganda wird das Vorgehen dieser Popstars von einer Organisation nun scharf kritisiert. Der Vorwurf, insbesondere Stars seien Repräsentanten einer neokolonialen Welt. Felix Lill hat in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, zugehört.
Wenn Rodmeo Gabriel sieht, wie Madonna und Angelina Jolie Kinder aus Afrika oder Südostasien adoptieren, wird er wütend.
Damit wird die Idee westlicher Überlegenheit auch hier weiter verankert. Mehr Leute denken dadurch, oh, wenn Kinder in den Westen gehen, haben sie bessere Chancen auf ein erfolgreiches Leben. Und wenn das Kind dann geht, stellt sich aber oft heraus, dass es nicht mehr zurück darf. In sehr vielen Fällen findet hier eine Trennung der Kinder von ihren Familien statt.
Rodmeo Gabriel ist Sprecher der NGO No White Saviors, die im ostafrikanischen Uganda beheimatet und quer über den afrikanischen Kontinent vernetzt ist. Die gängige Praxis der Adoption vermeintlicher Waisenkinder durch Menschen aus reicheren Ländern sieht No White Saviors als deutlichstes Beispiel von White Saviorism. So wird das Phänomen bezeichnet, in dem sich Menschen aus reichen Ländern als globale Wohltäter geben, obwohl ihr Verhalten kaum Gutes bewirke oder sogar Schaden anrichte und die ärmsten Länder der Welt damit weiter in Armut halte. Besonders sichtbar werde dies bei solchen Personen, die viel Öffentlichkeit genießen, zum Beispiel Sängerinnen oder Schauspieler.
Bei Angelina Jolie zeigt sich zum Beispiel, dass sie ein Kind adoptiert hat und behauptete, es sei eine Waise. Aber vor kurzem gab es Berichte, die zeigten, dass der Vater noch am Leben war. Was sagt uns das? Oder Madonna, sie hat mehrere Kinder adoptiert. Und ihr ständiges Vorzeigen dieser Kinder auf sozialen Medien soll doch auch vermitteln, dass sie geholfen hat, als sie nach Afrika kam. Aber wer profitiert von all diesen Kameras? Die Kinder? Nein, sie selbst. Denn die Botschaft ist, dass Madonna ein guter Mensch ist.
Dieser Dokumentarfilm namens The Stolen Children zog im vergangenen Jahr auch in Zweifel, dass der 2002 von Angelina Jolie adoptierte Maddox aus Kambodscha tatsächlich ein Waisenkind war. Die Agentin, die offenbar auch diese Adoption arrangierte, war schon früher wegen der Fälschung von Dokumenten anderer Kinder festgenommen worden. Bei Madonna zeigte sich, dass der 2006 aus einem Waisenheim in Malawi adoptierte David noch einen lebenden Vater hatte. Kinderorganisationen kritisierten damals ohnehin den Schritt, das Kind in eine fremde Kultur zu verpflanzen, statt eine Familie in der Region zu finden. Die NGO No White Saviors, die adoptierten Kindern oder deren Eltern Rechtshilfe anbietet und Aufklärungsarbeit leistet, erkennt bei internationalen Adoptionen oft ein großes Maß Egoismus.
Es wäre doch viel effizienter, wenn man einfach Geld an die Familien schickte, damit diese das Leben ihres Kindes und sich selbst besser finanzieren können. Aber das Ganze ist nie wirklich darauf ausgelegt, das Problem an seine Wurzel zu packen.
Vermeintliche Entwicklungshilfe als PR-Maßnahme für Promis? Dieser Vorwurf besteht gegenüber der Popindustrie schon seit Jahrzehnten. Die Charity-Aktionen von Bob Geldof oder Bono etwa wurden wiederholt als Heuchelei kritisiert, weil sich das von ihnen eingetriebene Geld auch durch staatlich organisierte Besteuerung beschaffen ließe, die die Protagonisten der Spendengalas aber häufig vermeiden, um dann medial als Wohltäter zu strahlen. Rodmio Gabriel fragt sich zudem, warum so viele der Stars nur nach Afrika kommen, um Fotos von sich zu machen oder Kinder zu adoptieren.
Wenn Musiker von ihren Welttourneen sprechen, kommen sie dann nach Afrika? Nein, sie ziehen uns nicht einmal in Betracht.
Tatsächlich wird Afrika, wo Ticketpreise wohl günstiger sein müssten, auf großen Tourneen oft ausgelassen. Katy Perry nutzte 2014 auf ihrer Prismatic World Tour Kostüme, die an das alte Ägypten erinnerten, und machte auf jedem Kontinent Halt, bis auf Afrika. Als in den Nullerjahren spekuliert wurde, dass die Adoptivmutter Madonna in Südafrika auftreten würde, bezeichnete ihr Management das Gerücht als komplette Fantasie. Taylor Swift filmte 2015 den Videoclip zu diesem Lied namens Wildest Dreams auf afrikanischem Boden. Allerdings sind dort neben Steppe und Giraffen fast nur weiße Menschen zu sehen, inklusive der Sängerin selbst im Stil der Kolonialzeit. Damit Swift auch mal ein Konzert in einem der 54 Staaten Afrikas gibt, wurde kurz vor der Pandemie eine Petition gestartet. Auch Shakira, die im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika den Soundtrack Waka Waka This Time for Africa sang, blieb dem Kontinent ansonsten weitgehend fern. Der 24-jährige Rodmio Gabriel aus Uganda formuliert zugespitzt, was diese Tendenz der Musik- und Showbranche in ihm auslöst. Sie offenbare:
Ein System, das mich nicht als Mensch sieht. Wir reden ständig darüber, wie die Welt zusammenkommt und eins ist. Aber es geht dabei nie um schwarze oder braune Personen. Wir kommen in dem Bild nicht vor.
Justin Bieber wiederum will im Zuge seiner World Justice Tour diesen Herbst zumindest zweimal in Südafrika auftreten. Und bildet damit allerdings eher die Ausnahme von der Regel.
Ja, gegen den westlichen Pop-Paternalismus. Die Vereinigung No White Saviors prangert den Egoismus vieler Stars an und sieht auch mögliche Menschenrechtsverletzungen.